ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Frequenz. Der Regen trommelt gegen die Fenster des ICE, als ich durch die deutsche Landschaft nach Berlin fahre. Die Hauptstadt empfängt mich mit ihrer typischen Mischung aus Geschichte und Moderne, aus Kultur und Politik. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Kölner Mordkommission, und ich bin auf dem Weg zu einem Fall, der mich in die Welt der Medien und politischen Manipulation führen wird. Der Anruf kam gestern Abend. Hauptkommissar Schmidt von der Berliner Polizei bat um Unterstützung bei einem Mordfall, der politische Dimensionen haben könnte. Stefan Krause, ein renommierter Radioproduzent und Moderator bei Radio Berlin, wurde tot in seinem Tonstudio aufgefunden, erschlagen mit einem Mikrofonständer. Berlin zeigt sich von seiner grauen Seite, als ich aus dem Bahnhof Zoo trete. Die Stadt pulsiert mit ihrer eigenen Energie, ganz anders als das gemütliche Köln. Hauptkommissar Schmidt, ein schlanker Mann Anfang 50, mit wachen Augen und einem Berliner Akzent, holt mich ab.
Danke, dass Sie gekommen sind,
sagt er, während wir durch die Innenstadt fahren.
Der Fall ist heikel. Krause war kein gewöhnlicher Radiomoderator. Er machte investigative Sendungen, grub in politischen Sümpfen.
Was für Sümpfe?
Rechtsextremismus, Korruption, Verbindungen zwischen Politik und radikalen Gruppen. Solche Themen machen gefährliche Feinde.
Wir fahren durch das Medienviertel, vorbei an modernen Bürogebäuden und Sendestudios. Radio Berlin hat seinen Sitz in einem gläsernen Komplex mit Blick auf die Spree. Ein Symbol für Transparenz und Offenheit. Ironisch, wenn man bedenkt, was hier passiert ist. Markus Weber, der Chefredakteur, empfängt uns im Foyer. Ein nervöser Mann, Ende 40, mit unruhigen Händen und einem angespannten Gesichtsausdruck. Seine Stimme zittert leicht, als er spricht.
Stefan war einer unserer besten Leute, sagt er, aber seine letzte Recherche, sie war explosiv, vielleicht zu explosiv.
Er führt uns in den dritten Stock, wo sich die Tonstudios befinden. Studio 3, Stefans Arbeitsplatz, ist noch immer abgesperrt. Ein moderner Raum, voller Hightech-Ausrüstung, Mikrofone, Mischpulte und Computer. Stefan Krause liegt neben seinem Arbeitsplatz auf dem Boden, den Kopf in einer Blutlache. Ein Mann Ende 30 mit dunklem Haar und einem gepflegten Bart. Neben ihm liegt ein schwerer Mikrofonständer, offensichtlich die Tatwaffe. Wann wurde er gefunden? Srenje, frage ich.
Heute Morgen um 7,
antwortet Schmidt.
Nina Hoffmann, seine Freundin und Kollegin, entdeckte ihn. Sie wollte mit ihm die Sendung für heute Abend vorbereiten.
Ich betrachte die Szene genauer. Das Studio ist ordentlich, bis auf den Bereich um die Leiche. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine durchwühlten Schränke. Das spricht gegen einen Raubmord. Wurde etwas gestohlen?
Nein, sagt Weber. Seine Ausrüstung ist da, seine Brieftasche auch. Aber
er zögert.
Was? Einige seiner Unterlagen fehlen. Notizen, USB-Sticks, die Sachen für seine Sendung heute Abend.
Die Gerichtsmedizinerin, Doktor. Lange, eine kompetente Frau mit grauem Haar, kniet neben der Leiche. Sie blickt auf, als ich näher komme. Mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand, erklärt sie. Der Mikrofonständer passt zu den Verletzungen. Der Tod trat gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr ein. Spuren vom Täter? Keine Fingerabdrücke am Ständer. Er wurde abgewischt. Professionelle Arbeit. Ich durchsuche Stefans Arbeitsplatz. Sein Computer ist eingeschaltet, aber passwortgeschützt. Auf dem Schreibtisch liegen Notizen mit kryptischen Einträgen. AR. Finanzierung klären. Chatgruppen infiltriert. Politikerverbindung bestätigt. Wofür stehen diese Abkürzungen? Srenja, frage ich Weber.
AR ist wahrscheinlich Alexander Richter, ein rechtsextremer Aktivist. Stefan recherchierte über ihn und seine Gruppe.
Am nächsten Morgen besuche ich Dr. Lisa Müller, eine Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität, die als Expertin für Extremismus gilt. Eine energische Frau, Mitte 40, mit kurzen blonden Haaren und intelligenten Augen. Stefan Krause war ein mutiger Journalist, sagt sie in ihrem Büro. Er ging Risiken ein, die andere scheuten. Was für Risiken? Er infiltrierte rechtsextreme Chatgruppen, sammelte Beweise für Finanzierungsquellen. Das sind gefährliche Leute, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Sie zeigt mir Ausdrucke von Chatverläufen, die Stefan ihr geschickt hatte. Hasserfüllte Nachrichten, Gewaltaufrufe, Pläne für Anschläge und immer wieder Hinweise auf mysteriöse Geldgeber. Stefan war überzeugt, dass hochrangige Politiker diese Gruppen finanzieren, erklärt Dr. Müller. Er hatte Beweise gesammelt, wollte sie in seiner Sendung präsentieren. Welche Politiker? Das wollte er nicht sagen. Zu gefährlich, meinte er. Zurück im Polizeipräsidium durchsuche ich Stefans Computer. Die IT-Abteilung kann das Passwort knacken und einige verschlüsselte Dateien öffnen. Was ich finde, ist erschreckend. Tonaufnahmen von Gesprächen, Fotos von geheimen Treffen, Kopien von Überweisungsbelegen. Eine Datei trägt den Namen Richter Netzwerk. Alexander Richter, Anführer der Deutschen Patrioten, einer rechtsextremen Gruppe mit Sitz in Berlin-Marzahn. Ein Mann mit Verbindungen zu Gewalt und Hass. Ich beschließe, Nina Hoffmann zu besuchen, Stefans Freundin und Kollegin. Sie lebt in einer Altbauwohnung in Kreuzberg, einem Viertel, das für seine alternative Kultur bekannt ist. Eine attraktive Frau, um die 35, mit langen braunen Haaren und traurigen Augen.
Stefan war besessen von dieser Geschichte,
erzählt sie mir in ihrer Küche.
Er arbeitete Tag und Nacht daran. Ich warnte ihn, dass es gefährlich werden könnte.
Gab es konkrete Drohungen?
Anonyme Anrufe, E-Mails mit Hakenkreuzen, tote Ratten vor der Tür. Stefan nahm es nicht ernst genug.
Worum ging es in seiner Sendung?
Geldflüsse von Politikern zu extremistischen Gruppen. Er hatte Beweise, dass ein hochrangiger Beamter Richters Gruppe finanziert.
Welcher Beamte?
Das wollte er mir nicht sagen. Zu gefährlich, meinte er. Aber er hatte Angst. In den letzten Tagen war er sehr nervös.
In der folgenden Nacht wird in Stefans Wohnung eingebrochen. Die Täter haben das Apartment systematisch durchsucht, aber offensichtlich nicht alles gefunden, was sie suchten. Computer sind mitgenommen, Akten durchwühlt, sogar die Matratze aufgeschlitzt.
Professionelle Arbeit,
stellt Schmidt fest.
Sie wussten genau, wonach sie suchten.
Am nächsten Tag konfrontiere ich Alexander Richter in seinem Büro, einem heruntergekommenen Laden in Marzahn. Ein großer, kräftiger Mann, Mitte 40, mit kahlgeschorenem Kopf und kalten Augen. Seine Arme sind voller Tattoos mit rechtsextremen Symbolen. Krause war ein Volksverräter, sagt er mit rauer Stimme. Aber ich habe ihn nicht getötet. Er recherchierte über sie und ihre Gruppe. Soll er doch. Wir haben nichts zu verbergen. Wir kämpfen für Deutschland. Richter ist aggressiv und einschüchternd. Aber ich spüre, dass er nicht lügt. Seine Reaktion ist zu direkt, zu offen für jemanden, der einen Mord zu verbergen hat. Wo waren Sie vorgestern Abend?
Hier, mit meinen Kameraden. Wir hatten eine Versammlung. 20 Zeugen können das bestätigen.
Tom Fischer, der Studiotechniker bei Radio Berlin, wird zunehmend nervöser. Bei der zweiten Befragung widerspricht er sich mehrmals und vermeidet Augenkontakt. Stefan war ein guter Kollege, stammelt er. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Sie haben Zugang zu allen Studios?
Ja, ich bin für die Technik zuständig, aber ich war gestern Abend nicht im Sender.
Wo waren Sie?
Zu Hause. Allein, ich habe ferngesehen. Aber sein Alibi ist schwach und seine Nervosität ist verdächtig. Nina Hoffmann ruft mich an. Ihre Stimme zittert vor Angst.
Sie haben mich verfolgt,
flüstert sie.
Männer in einem schwarzen Auto. Sie wissen, dass ich mit Ihnen gesprochen habe.
Wo sind Sie jetzt?
Bei einer Freundin versteckt. Ich traue mich nicht nach Hause.
Ich organisiere Schutz für Nina und setze die Ermittlungen fort. Bei der Durchsuchung von Stefans Bankschließfach finde ich, was die Täter gesucht haben. Kopien aller Dokumente, USB-Sticks mit Aufnahmen, Fotos von geheimen Treffen. Das Material ist explosiv. Es belegt nicht nur die Finanzierung extremistischer Gruppen, sondern auch die Beteiligung eines hochrangigen Beamten. Staatssekretär Hoffmann aus dem Innenministerium hat über Strohmänner Geld an Richters Gruppe überwiesen.
Das ist ein politischer Skandal,
sagt Schmidt, als wir die Unterlagen durchgehen.
Wenn das rauskommt, stürzt die Regierung.
Aber bevor wir handeln können, eskaliert die Situation. Dr. Müller wird in ihrer Universität bedroht. Unbekannte dringen in ihr Büro ein und warnen sie, ihre Forschungen einzustellen.
Sie wissen alles über mich, berichtet sie mir am Telefon. Meine Adresse, meine Familie, ich habe Angst.
Tom Fischer verschwindet spurlos. Seine Wohnung ist leer, seine Kollegen wissen nicht, wo er ist. 2 Tage später finde ich heraus, dass er ein Konto bei einer Bank hat, die auch von Richters Gruppe genutzt wird.
Fischer war ein Spitzel, erkläre ich Schmidt. Er hat Informationen an die Extremisten weitergegeben.
Markus Weber, der Chefredakteur, wird zunehmend nervöser. Bei einem dritten Gespräch bricht er zusammen.
Ich wurde unter Druck gesetzt, gesteht er. Politiker drohten mit dem Entzug der Sendelizenz, wenn wir Stefans Geschichte bringen.
Welche Politiker?
Ich kann keine Namen nennen, aber es waren einflussreiche Leute aus dem Innenministerium.
Nina Hoffmann wird entführt, als sie ihr Versteck verlässt. Zeugen berichten von Männern in schwarzen Anzügen, die sie in einen Lieferwagen zerrten. Aber sie kann entkommen und ruft mich an.
Sie hielten mich in einem Keller fest,
berichtet sie.
Ich hörte Gespräche. Heute Nacht findet ein wichtiges Treffen statt, in einem Lagerhaus in Spandau.
Das ist unsere Chance. Ich organisiere eine Razzia mit einem Spezialkommando. In der Dunkelheit fahren wir nach Spandau, zu einem Industriegebiet am Stadtrand. Tatsächlich sind dort mehrere Autos geparkt. Licht brennt in einem der Lagerhäuser. Durch die Fenster sehe ich Männer in Anzügen und andere in Kampfkleidung. Eine seltsame Mischung aus Politik und Extremismus.
Polizei, das Gebäude ist umstellt.
Srenje rufe ich durch ein Megafon. Es folgt Chaos. Einige der Anwesenden versuchen zu fliehen. Andere leisten Widerstand. Schüsse fallen, Sirenen heulen, Scheinwerfer erhellen die Nacht. Ich verfolge einen der Flüchtenden durch die Gassen zwischen den Lagerhäusern. Es ist nicht Richter oder einer seiner Leute, sondern ein Mann in einem teuren Anzug. Staatssekretär Hoffmann aus dem Innenministerium.
Sie verstehen das nicht,
ruft er, als ich ihn stelle.
Es geht um die Stabilität des Staates. Manchmal muss man mit dem Teufel paktieren.
Indem Sie Extremisten finanzieren?
Wir kontrollieren sie so. Besser, sie sind unter unserer Aufsicht, als dass sie im Untergrund agieren.
Und Stefan Krause musste sterben, um das zu verbergen.
Hoffmann bricht zusammen.
Es sollte wie ein Raubmord aussehen. Niemand sollte die Verbindung zu uns entdecken.
Staatssekretär Hoffmann und seine Komplizen werden verhaftet. Das Netzwerk aus korrupten Politikern und extremistischen Gruppen wird aufgedeckt und zerschlagen. Mehrere hochrangige Beamte treten zurück. Eine Regierungskrise entsteht. Alexander Richter wird ebenfalls verhaftet, nicht wegen Mordes,
sondern wegen seiner extremistischen Aktivitäten. Seine Gruppe wird verboten, die Vermögenswerte beschlagnahmt. Tom Fischer wird als Kronzeuge geschützt und gesteht seine Rolle als Spitzel. Er erhält eine mildere Strafe im Austausch für seine Aussage. Dr. Müller wird unter Polizeischutz gestellt und kann ihre Forschungen fortsetzen. Sie wird zu einer wichtigen Expertin im Kampf gegen Extremismus. Nina Hoffmann veröffentlicht Stephans letzte Recherche posthum. Die Sendung wird zu einer Sensation und führt zu weiteren Ermittlungen gegen Korruption in der Politik. Sarah Krause, Stephans Schwester, gründet eine Stiftung in seinem Namen, die investigativen Journalismus fördert und Journalisten schützt, die gefährliche Recherchen durchführen. Radio Berlin wird reformiert und verpflichtet sich zu unabhängigem Journalismus ohne politische Einflussnahme. Ein neuer Chefredakteur wird eingestellt, der für seine Integrität bekannt ist. Ich kehre nach Köln zurück mit dem Gefühl, dass ein wichtiger Sieg errungen wurde. Stephan Krause ist tot, aber seine Arbeit hat ein gefährliches Netzwerk aufgedeckt und die Demokratie gestärkt. Die tödliche Frequenz des Hasses wurde gestoppt, aber der Kampf gegen Extremismus und Korruption geht weiter. Journalisten wie Stephan Krause sind die Wächter unserer Freiheit. Wenn ihre Stimmen verstummen, verstummt die Wahrheit. Ein neuer Fall wartet bereits auf mich. Aber die Erfahrung in Berlin hat mich gelehrt. Die Demokratie ist fragil und muss jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Manchmal ist der Preis hoch, aber das Schweigen wäre noch teurer.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.